Werden wirklich alle ihre Identitäten im Unternehmen sicher verwaltet? Das ist die große Frage. Und vor allem, was sind das überhaupt, Identitäten? Ich habe mir einen Gast eingeladen, und zwar Dominik von HeyLogin. HeyLogin haben Passwortmanager und der Dominik kennt sich entsprechend super mit Konten und Verschlüsselung aus. Wir sprechen darüber, was gibt es überhaupt für Accounts? Wir sprechen über personalisierte Accounts, über Sammelaccounts, Serviceaccounts, privilegierte Accounts und. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über Lösungen wie Single Sign-On, Passwortmanager und Secret Management. Das ist echt eine spannende Folge geworden. Hören Sie mal rein.
ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Willkommen zu einer neuen Folge ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Identitäten. Das klingt vielleicht erstmal irgendwie wie irgendwas aus dem Personalausweis, aber es geht im Prinzip um zwei Controls aus ISO und TISAX. Also in TISAX Version 6, da gibt es das Kapitel 4.1, das spricht über Identity Management. Und in der ISO 27001, in der neuesten Version, da geht es um das Control 5.16 Identitätsmanagement. Beide haben natürlich unterschiedliche Anforderungen, gehen unterschiedlich tief ins Detail, aber sie verbindet doch einiges. Und für das Thema habe ich mir heute einen Gast eingeladen und bin super happy, den Dominik begrüßen zu dürfen von der Firma HeyLogin. Aber am besten ist, wenn du dich mal bitte einmal kurz selbst vorstellst.
Gerne, ja moin. Ja, ich bin der Dominik, CEO und Co-Founder von HeyLogin. HeyLogin ist tatsächlich ein Passwortmanager, da kommen wir später nochmal drauf zu. Und ich habe tatsächlich auch in IT-Sicherheit promoviert hier an der TU Braunschweig. Und wir haben danach direkt unsere GmbH gegründet. Und eigentlich immer alles, was wir gemacht haben, hat mit IT-Sicherheit zu tun. Ja, habe auch vorher verschiedene Beratungstätigkeiten gehabt für das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik oder für die Europäische Behörde, für die ENISA. Also bin ich schon ziemlich viel rumgekommen, sag ich mal so.
War das schon unterhalb von HeyLogin oder war das noch quasi auf deine private Seite?
Teils. Okay. Also das BSI habe ich tatsächlich früher schon beraten, während ich an der Uni war. Also nebenbei, das eine war dann sogar auch ein kleiner Auftrag, der direkt an die Uni ging, dann, den ich sozusagen an Land gezogen habe. Es ging da meist tatsächlich um E-Mail-Verschlüsselung. Also das ist so mein Thema von früher, wo das BSI ja für hier VSNFD, also für unter Verschluss Sachen eine Verschlüsselung brauchte, ne, damals.
Aha. Okay. Ja. Sehr cool. Sehr interessant. Interessant, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Es gibt so viel, worüber man quatschen
kann. Ja. Cool. Ja, dieses Thema Identitätsmanagement, das ist in der Tat, wir suchen ja im Bereich des ISMS von Informationssicherheitsmanagementsystemen, identifizieren wir Risiken und versuchen diese Risiken dann zu mitigieren, zu reduzieren mit geeigneten Maßnahmen. Und im ISMS ist ja oft der Ansatz, lass uns mal schauen, dass wir das über eine Policy, über eine organisatorische Regelung irgendwie hinkriegen. Hier im Bereich Passwörter, Schrägstrich Identitäten, da kann man vielleicht oder sollte man auf jeden Fall auch eine ganze Menge organisatorisch regeln. Aber alleine nur mit Worten, glaube ich, ist da irgendwie nicht getan. Ne? Da muss man dann die technischen Lösungen auf jeden Fall in Betracht ziehen.
So ist es. Da bin ich auf jeden Fall, also ich bin generell ein Verfechter, organisatorische Maßnahmen sind super und auch super wichtig, Richtlinien sind super wichtig. Ich bin tatsächlich ein Verfechter von, wenn ich etwas technisch lösen kann, ja, und auch technisch so lösen kann, dass es dann im Hintergrund automatisch funktioniert und mein Mitarbeiter nicht mehr nervt, dann sollte ich wahrscheinlich den technischen Weg gehen, solange der nicht zu teuer ist.
Absolut, genau. Ich habe gerade vor kurzem wieder das Thema gesehen, wie sich einige IAM-Solutions eben argumentieren, dass man eben sagt, naja, wenn ich in einem großen Konzern dieses Zurücksetzen von Passwörtern eben manuell habe oder ich brauche, ich involviere da mein Helpdesk für und die brauchen dafür irgendwie 6 Minuten pro Prozedere, dann ist es natürlich nachher echt in Euro zu bemessen, was es mir spart, wenn das komplett automatisieren ist. Ne?
So ist es definitiv, ja. Da gibt es viel zu verbessern, zu automatisieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.
Absolut. Dann möchte ich ganz gerne jetzt auf das Thema reinstarten, wie wir uns das so erarbeitet haben im Vorfeld. Im Prinzip geht es im Vorfeld, denke ich, um die Accounts, die jetzt hier in den ISO-Normen oder auch in der TISAX-Norm gerne als Identitäten bezeichnet werden. Und ich kann mir vorstellen, wir haben ja gerade bei TISAX viele Unternehmen, die am Anfang mit dem Thema der IT-Sicherheit, der Informationssicherheit noch gar nicht so viel zu tun haben. Und das gab es ja auch eine Änderung. In der alten Norm hieß es eben nicht Identitäten. Da ging es ganz konkret um Accounts, um Benutzerzugänge und sowas. Und jetzt ist dieses Wort Identitäten so sehr verallgemeinert, was ich prinzipiell persönlich begrüße. Aber vielleicht gibt es hier Sinn, das nochmal aufzudröseln, von welchen Identitäten wir da eigentlich sprechen. Ne? Und im Vorfeld haben wir, das können wir ja schon mal leaken, die vier Accounts, die wir halt rauskristallisiert haben, das sind einmal die gewöhnlichen User-Accounts, die zu Identitäten gehören, dann eben Sammel-Accounts, dann gibt es für den dritten Bereich sehr unterschiedliche Bezeichnungen, bei einigen sind das Service-Accounts oder auch Maschinen-Accounts, und dann gibt es noch die Accounts mit besonderen Berechtigungen, die privilegiert sind, also die privilegierten Accounts.
So ist es.
Fällt dir im Nachhinein noch was ein, was wir da vergessen haben vielleicht?
Nö, ich denke, das trifft es ganz gut. Ne? Es gibt immer noch so unterschiedliche Bezeichnungen. User-Accounts werden dann oft irgendwie personalisierte Accounts genannt, weil sie eben auf eine bestimmte Person eindeutig personalisiert sind, nicht von mehreren benutzt werden. Sammelaccounts hatten wir schon vorher. Wir haben einen Kunden gewonnen damals, der hat das Kommunisten-Accounts genannt. Das werde ich nie wieder vergessen, weil es eben Accounts sind, die von mehreren gemeinsam genutzt werden. Ja. Genau, und dann eben, wie du gesagt hast, die Service-Accounts, Maschinen-Accounts und dann die privilegierten Accounts, was normalerweise die Admins sind, ne, im Unternehmen.
Ja, absolut, genau. Beim ersten, das ist ja eigentlich so simpel, aber normale User-Accounts. Mir fällt da in einem mittelständischen Unternehmen, die, wie ich am häufigsten gesehen habe, Active Directory-basierte Verwaltung von Kennwörtern immer erstmal ein. Da habe ich eben die user-spezifischen, die personalisierten Accounts. Da kriegt jeder Mitarbeiter kriegt ein Login und dann geht das los, ne? Zentral vergeben meistens.
Ja, so ist es, ne? Was ich da immer sehr interessant finde bei dem Thema, also wir sind jetzt ja quasi ins zentralisierte Management eingestiegen. Wir haben Mitarbeiter, die werden geonboardet, die sind sozusagen neu im Unternehmen, fangen dort im Unternehmen an. Und es gibt Mitarbeiter, die verlassen das Unternehmen. Das ist dann das Offboarding. Und diese personalisierten Accounts für diese verschiedenen Mitarbeiter müssen eben gemanagt werden in diesem gesamten Lifecycle. Und wenn man sich jetzt den Lifecycle anguckt, wie gesagt, es geht mit Onboarding los, er ist ganz interessant. Also weil, wie läuft überhaupt ein Onboarding ab? Ne? Und in der Realität ist bei konservativen, traditionellen Firmen, dass man tatsächlich, sobald man in der Firma anfängt und irgendwann dann hoffentlich seinen Laptop hat, dass man dann meistens beim IT-Helpdesk vorbeikommen muss, physisch. Und die dann einem einen Zettel geben vielleicht sogar, ne? Also es ist zum Beispiel an der Uni oft so, und da steht mein erstes Passwort in diesem Unternehmen tatsächlich physisch drauf. Ne? Das ist oft das der klassische Onboarding-Weg. Und dann wird gesagt, alles klar, bitte, das Erste, was du machst, ist, ändere dieses Passwort.
Ja. Da was natürlich auch sofort gemacht wird. Ja.
Richtig, da fängt der Lifecycle of Pain an. Ja. Und hört am Ende dann damit auf, dass im Endeffekt beim Verlassen des Unternehmens dann dieser personalisierte Account wieder gelöscht wird und damit auch die Zugriffsrechte entzogen werden. Ne?
Ja.
Also da sind wir direkt eingestiegen. Das sind im Endeffekt die personalisierten Accounts, die eben zentral gemanagt werden. Es gibt natürlich auch immer personalisierte Accounts, die nicht so gut zentral gemanagt sind. Ja. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir waren ja beide gerade auf der SEC-IT in Hannover. Da kriegt jeder Besucher einen Account Und der ist natürlich auch in dem Sinne personalisiert. Aber der wird nicht von deiner IT-Abteilung verwaltet.
So. Ja.
Aber irgendwie ist er doch Teil auch deiner deiner beruflichen Tätigkeit.
Absolut. Ne? Ja, absolut. So. Ja.
Genau.
Das oder was ich immer ganz gerne nehme, ist das Beispiel, je nachdem wie man es macht, aber wenn man bei einem Buchungsportal Geschäftsreisen bucht, da kriegen die Leute, die damit beauftragt sind, das eben zu buchen und zu managen, die kriegen dann ihren eigenen Account. Und dann geht's eben los, ne? Dann hat eben, manchmal macht man es eben, na, wir sind ja noch bei den User-Accounts. Dann nehmen wir mal an, also man hat die persönlich zugeordnet, dann wer weiß denn davon, dass Person XY ein Account bei einem Buchungsportal eben hat und damit ja auch gewisse Rechte einhergehen. Sonst kann man das ja nicht nutzen, wenn man da nicht verbindlich buchen kann, je nachdem, ne? Aber das ist absolut spannend. Genau, die sind dann quasi dezentral vergeben.
Und, ja. Im Endeffekt kann man es zusammenfassen, was für User-Accounts, was für personalisierte Accounts gibt es. Auf der einen Seite hoffentlich der eine zentral gemanagte des Unternehmens. Mhm. Und dann sammelt sich eben über die Zeit immer mehr, was personalisierte Accounts sind, die externe Portale darstellen. Wo die eben nicht an die IT angebunden werden können.
Genau. Absolut, genau. Und was mir da auch noch einfällt, sind manchmal so Insellösungen von irgendwelchen Maschinen oder auch, sei es nur ein Netzwerkswitch. Wenn man da jetzt keine große Lösung hat, die das zentral managt, da hat man einfach verschiedene Arten von Accounts zum Verwalten. Ob man jetzt über SSH oder Web raufgeht, ist ja egal, aber mal hat man einen Admin-Account, mal hat man nur einen User-Account. Und da sind auch Accounts, die vergeben werden. Und gerade solche Dinge sind ja super häufig überhaupt nicht in diesem Lifecycle, in diesem Prozess mit drin. Ja. Meistens fragt man, wenn ich als Auditor unterwegs bin, zeigt mir mal euren User-Account-Prozess. Das Erste, was aufgemacht wird, ist der Standardablauf, HR hat einen neuen Mitarbeiter, gibt die Info an IT, was immer total reibungslos funktioniert. Und den Seufzer bitte drin lassen. Und dann, das ist das eine, das Typische, das wo es rund läuft oder am ehesten noch rund läuft, weil die Abläufe definiert sind, aber für alles andere ist es super häufig eben nicht der Fall. Ne?
Genau.
Aber fällt dir ein Kontra ein? Fällt dir ein Gegenargument ein, wo personalisierte Accounts keinen Sinn ergeben? Oder
wo sie keinen Sinn ergeben.
Oder wo es ein Nachteil ist, einen personalisierten Account zu haben?
Also ich meine, alles, was eben nicht zentral gemanagt werden kann und trotzdem, wo man trotzdem einen personalisierten Account für kriegt, wir hatten ja gerade ein paar Beispiele, bedeutet halt auch, dass im Offboarding-Prozess dann eben nicht reicht, nur den zentralisierten zu löschen, wo die HR-Abteilung dran denkt, sondern auch alle anderen Personalisierten, die irgendwo in dem Äther der Schatten-IT noch rumdümpeln. Und da die Übersicht zu behalten, ist eben schwierig. Ne? Das ist sozusagen der Nachteil.
Ne? Ja. Oder mir fällt gerade aus User-Perspektive was ein, wenn eben wirklich mehrere Leute an einem System oder sei es ein Buchungsportal oder so arbeiten, dass man dann sagt, ja, ist ja blöd, mit Einzelaccounts, da sehe ich ja nicht, da muss ich mich ja erst anmelden es dauert zu lange, mich einzuloggen. Ja. Oder ich sehe dann nicht das, was als Team gemacht wurde vielleicht. Ne? Ja. Wenn man irgendwie, oder das ist ja auch in Krankenhäusern der Fall, wenn ich da einfach einen Rechner will, da will ich nicht erst, oder ich muss in die Patientenakte ran und in dem einen Account sehe ich das gar nicht, in dem nächsten Account sehe ich es, also muss ich ja eigentlich in einem Account drin bleiben, also solche Beispiele. Ne?
Richtig, das ist so ein bisschen auch das Thema Buchhaltung. Ne? Wenn ich jetzt externe Supply Chain Portale habe, Einkaufsportale, dann erstmal die meisten davon haben gar kein Nutzermanagement, wo ich einzelne Personen einladen kann. Ne? Dann gibt es nur einen Account und den hat auch die Buchhaltung. Da sind wir bei den Kommunisten-Accounts, weil die Buchhaltung muss eben die ganzen Rechnungen daraus rausladen können, später für die Buchführung. Und man möchte auch nicht für jeden Mitarbeiter alles neu einstellen und alle diese Mitarbeiter-Accounts dann in der Buchhaltung scheren. Ich meine, moderne Portale wie Amazon, die haben natürlich ein Nutzermanagement. Da könnte ich jeden Mitarbeiter einzeln einladen und die Buchhaltung getrennt, auch mit den gewissen Berechtigungen. In der Realität macht das auch da wieder keiner. Dann gibt es irgendwie ein oder zwei von diesen Amazon-Accounts, die zusammengenutzt werden. Ne? Und das macht halt die Sache auch einfacher. Wir sind damit quasi perfekt zum Thema Sammelaccounts übergegangen.
Ja, ja.
Ein Riesenproblem an der Stelle ist, ja, alle diese Leute haben dann das gleiche Passwort genutzt. Mhm. Ja? Und wenn die Leute das Passwort kennen, dann bedeutet das halt wieder für den Offboarding-Prozess, dass man dann eigentlich, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dieses Passwort ändern müsste. Man kennt es ja.
So, ne? Du piekst genau rein jetzt, ne? Du wolltest das
unbedingt. immer, ne?
Ja, ich hatte das mal bei einem Stadtwerk, wo das also es gab einfach ein internes Netz, gab es ein WLAN und das wurde eben, da wurde ein einheitliches Passwort benutzt, das war seit Jahren nicht verändert und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen da gegangen sind in der Zeit, in der Verwaltung und wie viel denn de facto immer noch, weil das Gebäude war recht in der City, da hat jeder mit seinem Handy und aus der Erinnerung heraus, was das Kennwort für das Company Wi-Fi eben war, immer noch Zugriff auf das interne Netzwerk gehabt. Was man dann macht, ist ja eine andere Sache, aber die potenziell jemanden so nah ins Netz schon mal reinzulassen, das kann eigentlich nicht sein, ne? Und das ist bei Sammelaccounts eben echt ein
definitiv, Thema. Definitiv, ne? Das heißt eigentlich, ich glaube, jetzt ein guter Punkt, um auf nochmal kurz auf die zwei technischen Lösungen einzugehen, die es für diese Accounts gibt, die wir gerade hatten, für personalisierte und für Sammelaccounts. Und zwar das eine ist das zentrale Nutzermanagement mit einem Single Sign-On. Ja, das heißt, wenn ich mich auf irgendeiner Webseite einlogge oder auf einer nativen Anwendung und die ist eben an dieses zentrale Nutzermanagement angebunden, dann habe ich immer den gleichen Nutzer-Account mit dem gleichen Passwort. Das ist sozusagen der beste Weg. Ne? Das wäre auch der beste Weg für das Wi-Fi gewesen, wenn man da WPA Professional einsetzt oder Enterprise heißt es, WPA Enterprise, und dann wirklich personalisierte Wi-Fi-Accounts hat, weil da habe ich den perfekten Lifecycle kann das einfach dann wieder löschen am Ende der Zeit. Und dann sind wir bei den Sachen, wo es eben nicht anders geht, ja, wo wir Sammelaccounts haben und da braucht man einfach eine technische Lösung, die auf der Endnutzerseite läuft. Ne? Single Sign-On läuft auf dem Server, on-premise oder in der Cloud. Aber für das andere Thema brauchen wir eine Lösung, die auf der Endnutzerseite läuft, weil nur da überhaupt ja diese verschiedenen Webseiten, Buchungsportale, Supply Chain Portale, Event Portale überhaupt zu sehen sind. Ne? Der Server kriegt da ja nichts mit von.
Mhm, genau.
Das heißt, da braucht man einen Passwortmanager, also nur beim Thema. Ne?
Ja. Da kommen wir nachher noch zu, wie das denn nachher aussehen kann. Aber genau, das ist der große Unterschied. Und bei Sammelaccounts, das ist ja oft, wir haben jetzt das eine Beispiel gehabt, das andere ist jetzt, das sind so diese in dem Unternehmen bekannten Name-Passwort-Kombinationen. Das ist so, was jeder halt weiß. Das hat sich in die Kultur eingebürgert. Irgendwo in der Firma, wo ich mal war, hat es dann geheißen, da gab es irgendwie in der Werkstatt ein großes technisches Gerät und da hat eben jeder in der Werkstatt gewusst, dass der Name ist Werkstatt, das Kennwort ist Werkstatt. Das hat man irgendwie, das hat sich nachher über die Jahre hinweg einfach getragen und dann wusste jeder, wie er an die Maschine rankommt. Und manchmal kann sowas ja auch gar nicht mal so schlimm sein. Ne? Also das, wenn ich natürlich da, wenn der Sinn dahinter, also manchmal fragt man sich ja auch, warum gibt es überhaupt ein Passwort, um irgendwelche Systeme zu bedienen. Ja. Das muss ja nicht immer Sinn ergeben. Aber das ist halt, und einige Systeme geben es halt auch nicht her. Wenn das irgendwie es muss nicht unbedingt alt sein, aber wenn der in manchen Branchen, in manchen Gerätschaften, da hat man sich anscheinend das noch gar nicht vergegenwärtigt, dass das Kennwörter ein Thema sind und dann gibt's da halt das gar nicht, ne?
Richtig, ne? Also ich meine, das sind ja so, was du sagst, diese Machine-Accounts, ich glaube, der Oberbegriff dabei sind ja so Kiosk-Systeme, ne? Die sind ja im Normalfall auch gar nicht an einen Server oder so angebunden, ne, in dem Beispiel. Das heißt, wenn die wirklich offline sind, dann reicht da vielleicht auch physikalische Sicherheitsmaßnahmen, ne, aus. Muss man sich auch überlegen, was ist überhaupt jetzt der Kontext, was kann da überhaupt passieren?
Ja.
Ich meine, wir IT-Sicherheitsmenschen denken da immer in den Worst Cases. Da muss man sich wieder so ein bisschen grounden, was ist überhaupt das Schlimmste, was passieren kann? Und das dann neu einordnen für einen selber, ne?
Ja, ja. Aber von den Worst Cases, gut, dass du das gesagt hast. Klar, aber dummerweise werden halt auch, also wir haben jetzt gerade so Beispiele genannt, wo Sammelaccounts auch Sinn machen. Aber gerade im großen Umfeld, im großen Kontext, gibt es auch ganz oft wirklich noch Sammelaccounts, keine Ahnung, wie ich gesehen habe, wo sich die Administratoren einen großen Domain-Administrator teilen. Wo du echt im Nachhinein überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst, wer hat welche Änderungen. Also du hättest die ganze Domäne abschießen können. Und dann ist es halt nicht mehr so lustig, ne? Da gibt's dann schon so einen Worst Case, der ziemlich konkret ist. Und ja, wir haben immer das Thema des Mitarbeiters, der nicht im Guten ein Unternehmen verlässt. Und da müssen dann alle wirklich aware sein, bei sowas können wir dazu ändern. Wenn wir mal kurz so ein bisschen, also Nachteile, Sammelaccounts, sie haben ihre Berechtigung, aber es gibt auch so viele Fälle, wo es wirklich nicht so der schönste Weg ist und wo man auf jeden Fall überlegen sollte, kann ich es ändern?
Definitiv.
Vom Sammelaccount weg zu personalisierten Accounts? Oder wenn ich Sammelaccounts habe, dann aber auch einen vernünftigen Lifecycle draus bauen mit Passwortänderungen und mit den Kreis der autorisierten Personen klein halten und das eben managen, ne?
Ja, richtig, definitiv. Ja, ich meine, eigentlich würde ich sagen, es ist immer besser, einen personalisierten Account zu haben. Solange der eben durch ein zentrales Management, Single Sign-On oder einen Password Manager gemanagt wird. Das heißt, ich würde sagen, von der Entscheidung sollte es immer die erste Priorität sein, das so zu lösen. Mhm. Und dann eher im zweiten Schritt, wenn es gar nicht anders geht, einen Sammelaccount einzusetzen. Ja, mhm. Also zum Beispiel wieder externe Supply Chain Portale. Man muss sich ja oft als Supplier irgendwie registrieren und dann durchläuft man einen gewissen Prozess und dann kriegt man da Zugangsdaten zugewiesen, die am Ende aber von mehreren Leuten benutzt werden. Es wäre viel zu viel Aufwand und viel zu schwierig, diesen Prozess mehrmals durchzulaufen und dann ist man halt bei diesem Punkt Sammelaccounts, der nicht anders lösbar ist.
Ja.
Aber ich würde es wirklich als Ausnahmeregelung nehmen. Ne?
Ja.
Gerade es gibt ein Lieblingsthema bei unseren Kunden sind Sammelaccounts, die nur aus Budgetgründen existieren.
Oh,
also,
ja.
Also so, ne, ich meine, Adobe Creative Suite ist teuer, ne? Mhm. Und dann benutzen auch mal mehrere Leute die gleiche Lizenz. Und das ist schon etwas, was natürlich einmal aus Nutzungsbedingungssicht des Anbieters Adobe eigentlich nicht erlaubt ist. Mhm. Und auf der anderen Seite eben natürlich auch ein IT-Sicherheitsrisiko sein kann. Da sollte man dann schon drüber nachdenken, ob das so richtig ist, ne?
Ja.
Und das vielleicht anders regeln.
Ja, absolut. Vielleicht der Hinweis nochmal, was da bei TISAX steht in 4.1.3, glaube ich, haben wir es gerade gefunden. Das Thema der also die Verwendung von Sammelaccounten wird geregelt. Das ist eben durchaus sinnvoll. Und dann, man muss sich bewusst sein, dass die Rückverfolgbarkeit nicht gewährleistet ist. Und da kann man ja auch das einfach kritisch betrachten. Brauche ich die Rückverfolgbarkeit? Ja oder nein? Was kann passieren, wenn ich halt nicht weiß, wer es wirklich war? Und was ist der Impact daraus? Und dann muss ich mir selbst Gedanken machen, will ich es so lassen oder sollte ich es ändern?
Richtig, ne? Und auch da wieder, ich bin Fan von technischen Maßnahmen. Wenn ich einen Passwortmanager einsetze, gibt es in allen Lösungen die Möglichkeit, diese Sammelaccounts in einem klar definierten Team gemeinsam zu nutzen. Mhm. Und bei modernen Lösungen ist es so, dass ich dann schon bis zu einem gewissen Grad nachverfolgen kann, wer diese Accounts in diesem Team genutzt hat, diese Sammelaccounts. Mhm. Das heißt, eine gewisse Nachverfolgbarkeit kann ich sozusagen auf Endnutzerseite dann durch Passwortmanagern wieder nachregeln. Die ist eben nicht so perfekt wie beim Single Sign-On.
Ja, aber das ist cool. Da kann ich quasi mit einem Legacy-System das quasi oder im Endeffekt, ich wollte gerade enhancen sagen. Also am Ende des Tages kann ich durch einen Passwortmanager hier eine Verbesserung herführen, ohne dass ich am Originalsystem irgendwas verändern muss. Das ist da quasi dann so ein Mehrwert, ne?
Ja. Ein Punkt ist auch, es werden immer mehr Software-Service-Produkte, die man nicht an den Single-Sign-On anbinden kann oder will, und externe Portale. Also die Statistik war, dass ein Unternehmen im Jahr 2022 130 Software-Service-Produkte im Einsatz hat im Durchschnitt. Mhm. Und nur um die 30% überhaupt an Single-Sign-On angebunden werden. Mhm. Das schwankt extrem von Firma zu Firma. Ja, ich meine, große Beratungshäuser, die sind da durchaus viel weiter. Da ist es fast 90%, was an Single-Sign-On angebunden ist. Mhm. Aber ich sag mal so, der gehobene Mittelstand, der bindet nicht alles an. Und das liegt auch daran, dass es teuer ist. Also oftmals kann ich die Software-Service-Lösung nur an mein Single-Sign-On anbinden, wenn ich in den Enterprise-Plan switche. Und das will sich nicht jeder leisten, ne?
Stimmt, ja. Das ist geschickt gemacht von den Anbietern, dass die sagen, wenn du Single-Sign-On-Funktion haben willst, dann musst du auch upgraden in meine mindestens Medium- oder High-End-Lizenz-Geschichte.
Ja, ja. Und es ist ein Thema, was viele IT-Sicherheitsberater umtreibt. Also viele ärgern sich da auch aktiv drüber. Und deswegen gibt es zum Beispiel eine Website www.sso, also wie Single-Sign-On.tax, also Steuer auf Englisch, sso.tax. Das ist die SSO Wall of Shame. Das ist eine Liste an Anbietern von Software-Service-Anwendungen, die sehr viel Geld dafür nehmen, dass man es überhaupt an Single-Sign-On anbinden kann.
Okay. Ja. Ah. SSO-Tax, Wahnsinn. Ja, okay, also der moralische Aspekt dabei, ja. Warum ist nicht Security by Design im Prinzip, was die Unternehmen von Grund auf unterstützen sollten, und sie haben es zwar designt, aber sie ermöglichen es nur denjenigen, die viel bezahlen. Das ist echt ein Thema, ja.
So, genau so ist es. Genau das ist, Andreas. Also ich meine, da kann man lange drüber diskutieren, philosophieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Für viele Berater ist es ein Riesenpain. Ne? Ich meine, wenn das gesamte Softwarebudget sich verdoppelt durch den IT-Sicherheitsberater, der ins Unternehmen kommt, dann hat man ein schwieriges Standing.
Naja, absolut. Und dann kommt automatisch die Frage nach dem Mehrwert, und dann, naja, klar, ne?
So ist es.
Klar. Okay, vielleicht machen wir nochmal den Switch zur nächsten Art von Accounts. Das sind die, da gibt's ganz oft verschiedene Namen für: Service-Accounts, Maschinen-Accounts. Ich erinnere mich so an meine Startzeit, so als Beispiel. Du installierst als Admin eine Software, meinetwegen eine Backup-Software, und damit der Backup-Agent auf die Server zugreifen kann, will natürlich in dem Augenblick kein Mitarbeiter sich einloggen, sondern dann hat eben dieser Service, der kriegt eben meistens mit recht hohen Berechtigungen, muss kein Domain-Admin sein, aber zumindest, der braucht ja lokal administrative Berechtigungen. Und dann braucht eben diese Software einen Account, welches Berechtigung hat, eben da Backup durchzuführen, um sich an den Backup-Zielen oder an den Backup-Quellen da eben zu bedienen und Daten abzuziehen. Und das ist das typische Beispiel. Und da ist, also ich war in der Vergangenheit, das ist natürlich ewig her, heute würde ich es nicht mehr machen, aber in der Vergangenheit war es dann so, dass du es einfach schnell gemacht hast als Admin. Ne? Ich habe eine Software, muss ich installieren, die braucht irgendeinen Domain-Account, schnell angelegt, ich bin ja Admin, ne? Ich kann das ja schnell machen im MAD. Und dann wird das gemacht. Am Anfang brauche ich einen Test-Account, nachher geht das Ding produktiv, dann mache ich nochmal einen Productive-Account, und schon habe ich da irgendwie zwei, drei Konten angelegt, die relativ hohe Berechtigung haben.
Ja.
Und wo vielleicht der Prozess nicht greift, der eigentlich startet mit HR. Ne? Also,
korrekt.
Ja.
Ich meine, die erste Regel eigentlich an der Stelle ist, dass, wenn ich jetzt ein Admin bin und ich habe einen Admin-Account, der auf mich personalisiert ist, dann lege ich natürlich einen weiteren Account an für diese eine Maschine, die diesen Prozess durchführt, den Backup-Prozess beispielsweise. Also ich nehme nie und nimmer meinen personalisierten Admin-Account und speichere den da fest ein. Man möchte das ja so eng wie möglich scopen, von den Accounts her. Heißt, es gibt dann den einen Backup-Maschinen-Account, den man dafür speziell einrichtet, ne?
Ja. Genau.
Aber es bleibt das Problem, dass der natürlich irgendwo eingespeichert wird. Weil er muss ja automatisiert im Hintergrund benutzt werden. Ich kann nicht eine Nutzerinteraktion erfordern an der Stelle. Ne? Mhm. Und damit sind wir quasi bei der technischen Lösung, die es dafür gibt. Das wäre dann Secret Management, heißt das da so grob. Gibt es von den großen Cloud-Anbietern, von Google gibt es einen Secret Manager, von AWS gibt es einen Secret Manager. Alles, wo in der Cloud automatisiert Identitäten benutzt werden, gibt es diese Secret Manager. Im Normalfall werden dann damit die Identitäten für diesen Zweck in einem Hardware-Security-Modul gespeichert, in den Rechenzentren, und können diese dann auch nicht verlassen und werden dann immer nur genutzt. Also sie verlassen das nicht, sondern der Backup-Prozess nutzt das Secret im Secret Manager und ruft das über eine API auf.
Ja, da vielleicht mal doch mit dem Bogen, das hatten wir vorhin, vielleicht mal um einen Rahmen zu geben. Ich bin kein Entwickler, vielleicht kannst du noch mal kurz ergänzen. Also die Backup-Software ist eine Geschichte, aber wie sieht's denn aus bei Lösungen, die ich selber programmiere? Da gibt's ja auch die Notwendigkeit, wenn ich APIs nutzen möchte. Ja.
Auch da, wenn es jetzt auf dem Server läuft, im besten Fall hardcode ich natürlich keine Credentials, keine Accounts in der Server-Software selber, sondern auch da, ich benutze den Secret Manager und rufe den über eine API auf. Ne? Das heißt, sagen wir mal, ich habe eine Lösung programmiert, die automatisiert bestimmte Kalkulationen durchführt auf der Datenbank. Und dafür muss ich regelmäßig Daten aus einer anderen Datenbank abrufen und dafür brauche ich Zugang. Mhm. Auch da wieder, ich würde den Zugang scopen, also ich würde genau für diesen einen Anwendungsfall einen Account erstellen, den im Secret Manager abspeichern in der Cloud. Und meine programmierte Lösung ruft dann immer nur über eine API diese Authentifizierungsfunktion auf. Ne? Authentifiziere mich bitte gegenüber der anderen Datenbank. Und das heißt, ich als Programmierer oder als jemand, der das Ganze deployt, sehe niemals die eigentlichen Zugangsdaten, sondern die sind im Secret Manager.
Hm. Okay, aber wie ist das in der programmierten Lösung? Muss ich denn da nicht eine Art von Shared Secret oder irgendwas einbauen, damit ich die Berechtigung habe, den Passwortmanager zu nutzen? Also muss ja doch wieder was. Ja,
den Secret Manager. Ja, also ich meine, bei den großen Clouds habe ich ja in der Cloud selber noch ein Berechtigungsmanagement, wo ich das einstelle. Also wenn ich jetzt bei Amazon AWS meine Software deploye, kann ich dann über die Richtlinien in AWS sagen, die Software darf auf diese Funktion in dem Kontext in dem Secret Manager zugreifen, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, und dann kann ich auch wieder einen Lifecycle, der managebar ist. Ich kann jederzeit das Ganze entziehen über dieses zentrale Management.
Mhm. Ja. Dann habe ich nochmal, ich habe jetzt mir so was Neues eingefallen, weil wir haben das Ganze ja gelabelt Identitäten. Und jetzt reden wir hier davon, dass ein Backup oder eine eigene Solution, dass für einen gewissen Zweck ein Account angelegt wird. Keine Ahnung, ne? Backup-Account, Passwort kryptisch. Was ist denn mit den Dingen, wo ich, also ich habe initial ganz wie von selbst Shared Secret vorhin genannt. Es gibt ja auch Dinge, wo ich einfach nur ein Kennwort habe, was als Authentifizierungsmethode dient, ohne dass ich ein Passwort habe. Also bei klassischen VPN initiieren, da habe ich meine Rahmendaten, Setup, ich habe meinen Server gegenüber und dann brauche ich eigentlich nur das Shared Secret. Oder bei APIs ist es ja, glaube ich, auch so, dass ich nicht unbedingt einen Usernamen habe, aber eben diesen String, was immer das ist.
Shared Secret ist dann auf jeden Fall ein richtiger Begriff an der Stelle oder eben so API-Token ist auch ein richtiger Begriff. Mhm. Ne? Ich weiß, wenn das richtig programmiert wurde an der Stelle, dann ist es etwas, was ich nicht als Nutzer wähle, wie ein Passwort. Es ist nicht nutzergeneriert, sondern es wird automatisch von der Software generiert. Also ein API-Token ist also perfekt zufällig. Ne? Ja. Das heißt, da gelten wieder auch so ein bisschen andere Lifecycles. Dadurch, dass es schon perfekt zufällig generiert wird, ist es halt auch sicher. Man muss es sich nicht merken können. Es wird ja immer nur irgendwo gespeichert.
Ja. Ja, aber ich glaube, okay, um das nochmal, das ist aber gerade sehr wichtig, glaube ich, weil du auch den Lifecycle nochmal ansprichst. Ganz wichtig hier in dem Kontext ist, dass man halt nicht nur die Active Directory Personen-User, sondern hier gibt es wahrscheinlich zahlreiche, mindestens zwei Abläufe, die ich auf dem Schirm haben sollte, die auch geregelt sein sollten, damit eben die Administratoren oder andere Menschen, die so eine Service-Accounts anlegen oder Entwickler, die dann mit API-Tokens arbeiten und so weiter, damit die nicht außerhalb von sämtlichen Prozessen arbeiten, sondern dass das auch alles gemanagt ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man hier zusammenfassen kann. Das muss irgendwie mit rein in die ganze Überlegung, weil wie viele Leaks haben wir gesehen, die basieren auf, also wie viele Data Breaches sind geschehen, die darauf basiert haben, wo man erkannt hat im Nachhinein, ja, da hat ein Entwickler entweder ein schwaches Passwort benutzt oder da ging was in die Hose, was nicht geändert und sowas, ne? Also das ist potenziell ja ein großes Thema.
Genau, und im perfekten Fall habe ich die drei technischen Lösungen deployed, SignalSign und Password Manager, Secret Management, und habe dann eine passende Richtlinie dazu im ISMS, die genau definiert, in welchen Fällen was bitte benutzt wird. Ne? Und damit habe ich eigentlich alles Wichtige geregelt, tatsächlich.
Ja, genau. Dann kommen wir noch abschließend zu dem vierten Arten von Identitäten, dem privilegierten Accounts, den Admin-Accounts, die ja jetzt eigentlich so ein bisschen Sonderstellung haben, weil sie können ja sowohl personalisiert sein als auch der typische Domain-Admin, ein Sammel-Account sein, aber privilegierter Account ist ja mehr so eine, ist ja mehr eine Berechtigung, eine Permission, die auf einem Account liegt. Aber wir haben uns ja entschieden, das trotzdem als eigene Art nochmal zu nennen. Also sie ist an sich, unterscheidet sich ein privilegierter Account nicht von einem der drei vorgenannten. Es ist eine besondere Berechtigung, die drauf liegt.
Genau, genau. Ich meine, im besten Fall ist es ein personalisierter Account, der einer Person zugeordnet ist. Ne? Hatten wir ja zwischendrin schon. Die 3, 4, 5 Admins sollten sich nicht einteilen, sondern auch alle personalisierte haben. Gerade das Horror-Szenario, dass einer meiner Admins freidreht, ist nicht so unwahrscheinlich. Da muss man halt auch einen gewissen Lifecycle einhalten. Und ich glaube, was aber hier interessanterweise dazu kommt, sind weitere Anforderungen an diese privilegierten Accounts. Das heißt, wir haben im besten Fall die Anforderung, dass das Multifaktor abgesicherte Accounts sind. Ne? Das heißt, ich habe nicht nur ein Passwort, sondern ich habe eben noch einen weiteren Faktor. Klassischerweise, oder ich sag mal, früher war das sowas wie eine SMS-Verifikation oder so ein 6-stelliger TOTP-Code. Man hat schnell rausgefunden, dass das nicht reicht und man ist eigentlich heutzutage bei Hardware-Tokens angelangt. Also da gab es damals diese RSA-Tokens, damit ging das eigentlich los. Aber wir sind jetzt bei FIDO2-Tokens, also Security Keys. Das sind so kleine USB-Stecker, wo ein Sicherheitschip drauf ist, die ich reinstecke, draufdrücke und dann auch eingeloggt werde damit. Abschließend eigentlich, ja, personalisierte Accounts sollten es auf jeden Fall sein. Zweitens, jeder dieser Accounts muss eigentlich schon heutzutage zweifaktorsicher sein, ne? Weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das Passwort ausreichend ist dort.
Ja, absolut. Also je nach Zugang merkt man ja, wie kritisch es ist. Und wenn ich dann quasi nur auf die Stärke, in Häkchen, ja, auf die Stärke des Passworts baue und das meine einzige Hürde ist, dann bin ich natürlich vielleicht auch schnell lost, ne? MFA ist da angesprochen, mega wichtiges Thema. Heute, also ich habe mal was gelesen von Microsoft, die haben gesagt, irgendwie irgendeine Art von Phishing ging mit der Einführung von MFA um irgendwie 95% runter. Weil logisch, ne, wenn ich das nicht habe. Also klar, der High-End-Angriff, der auch in der Lage ist, ein MFA zu umgehen, der existiert, aber es ist jetzt nicht so das, was in the wild so häufig passiert, ne? Oder zumindest nicht in dem Maße wie die automatischen Geschichten, wo ich Brute Force einfach meine Tables da durchchecke. Aber MFA, Riesenthema.
Ja, vielleicht kann man da nochmal ein bisschen differenzieren, weil das auch immer auf jeden Fall ein interessantes Thema ist. Ich hatte eben schon angesprochen, es gibt so Maßnahmen, die man eigentlich nicht mehr macht. Ne? Und das liegt eben daran, dass sie eben nicht phishing-resistent sind. Einen SMS-Code abzutippen beim Einloggen ist nicht phishing-resistent, wenn der Angreifer im Hintergrund, der diese Fake-Webseite bereitstellt, wo ich das gerade eintippe, das sofort im Hintergrund bei der richtigen Seite eintippt und sich dann damit einloggt. Die Schwierigkeit für den Angreifer ist, dass die immer zeitlich begrenzt sind. Das heißt, er muss das synchron im Hintergrund machen, den Angriff. Passwörter braucht er noch abgreifen und die funktionieren auch einen Tag später noch. Aber diese Codes sind ja immer zeitlich begrenzt. Das macht es für den Angreifer schwieriger, aber nicht unmöglich bei SMS. Das gleiche gilt für diese Authenticator-Apps, wo ich so einen sechsstelligen Code abtippen muss. Also TOTP ist das Protokoll. Auch da ist es so, das macht es das schwieriger für den Angreifer. Aber wenn er das synchron im Hintergrund direkt weitergibt an die echte Webseite, dann kann er sich trotzdem erfolgreich als Angreifer einloggen. Und die Angreifer werden tatsächlich besser. Damit, dass immer mehr Leute Zwei-Faktor einrichten und aktiviert haben, kommen die Angreifer natürlich hinterher und beachten auch dieses Problem mehr. Und deswegen sind wir jetzt halt bei Hardware-Tokens, die eben phishing-resistent sind tatsächlich. Da ist es so, dass ich nichts mehr abtippen muss. Und weil ich nichts abtippen muss und nicht der Mensch entscheidet, auf welcher Webseite ich es eintippe, ja, sondern der Browser entscheidet, zu welcher Webseite dieser Token gehört, den ich über USB reinstecke. Dadurch werden die phishing-resistent. Das ist das Tolle und Angenehme an diesen neuen FIDO2 Tokens. Ja. So in Kürze zusammengefasst.
Ja, okay. Weil im Prinzip in dem Passwortmanager auch schon hinterlegt ist, für welche Webseiten oder Applikationen das Passwort bestimmt ist. Und wenn es halt mal nicht passt, wenn jetzt irgendwie eine Phishing-Seite, also irgendeine Fake-Seite erscheint und ich fange an und will anfangen, mal meine Credentials einzutippen, dann poppt das gar nicht auf, weil der Passwortmanager mir das gar nicht vorschlägt, weil er sagt, die Seite kenne ich ja gar nicht, die ist gar nicht echt.
Genau. Genau so ist es. Und mit den Hardware-Tokens übernimmt das tatsächlich komplett der Browser. Da brauche ich nicht mal einen Passwortmanager für. Da entscheidet der Browser, hey, ich habe für diese Webseite gar kein Credential auf diesem Hardware-Token. Wohingegen, wenn ich auf der richtigen Website bin, entscheidet der Browser und detektiert das, da ist ein Credential auf diesem Hardware-Token, genau für diese Webseite. Da bin ich komplett als Mensch raus aus dem Entscheidungsprozess und damit ist es phishing-resistent geworden.
Okay. Und dass ein Angreifer eine AWS-Login-Seite so weit fälscht, dass das mit Zertifikat und mit URL passt und so weiter, das ist, glaube ich, extremst selten. Also das ist oder fast schon unmöglich irgendwie, oder?
Ja. Das ist wieder die Frage, was ist realistisch? Der klassische Angriff wird remote durchgeführt. Ich habe im klassischen Fall nicht jemanden, der wirklich physisch bei mir in der Nähe sitzt, sondern ich habe im klassischen Fall jemanden, der sitzt im Ausland und versucht das mit einer hohen Skalierung durchzuführen. Er versucht den Angriff bei vielen, bevor es dann bei einer kleinen Anzahl an Leuten klappt. Das muss man klar abgrenzen von einem Angriff, wo jemand wirklich physisch jetzt zum Beispiel im Gebäude drin ist und sich ins Wi-Fi gehackt hat, also schon irgendwas anderes überwunden hat, sei es physisch oder technisch. Das heißt, schon ein bisschen privilegierter ist als vorher. Und dann sind weitere Angriffe möglich, wie zum Beispiel wirklich komplett die URL zu spoofen und dafür sich auch ein valides Zertifikat zu holen. Aber wir sind dann irgendwann in einem Bereich, da sind die Kosten für den Angreifer so hoch, dass es sich wirklich lohnen muss. Ne? Also,
ja, klar.
Also wenn man wirklich jemand ist ein Person of Interest, ja, okay. dann gibt es andere Schutzmechanismen, die man bedenken muss.
Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den drei Maßnahmen oder Systemen, die wir identifiziert haben. Da sprechen wir von Single Sign-On, Passwortmanager und Secret Management. Was Single Sign-On, was hast du, woran hast du gedacht, als du das vorhin gesagt hast?
Naja, klassische Lösung, an die eigentlich jeder Mittelständler in Deutschland denkt, ist natürlich Microsoft Active Directory als On-Premise-Lösung. Okay. Oder eben die Azure-Version, die jetzt Entra ID heißt. Ich meine, wenn man internationaler unterwegs ist, ist man schnell bei Okta. Ist jetzt ja auch schon ein milliardenschweres Unternehmen. Klassischere Lösung für zentrales Nutzermanagement ist LDAP. Ne? Aber da fehlt dann immer noch eine technische andere Lösung für dann das eigentliche Single Sign-On. Da ist man wieder daran, mehr zusammenzustecken, um dann wirklich eine Gesamtlösung zu kriegen. Es gibt einen Haufen weitere, ne? Duo Security, die wurden von Cisco gerade aufgekauft vor ein paar Jährchen. Es gibt viele neue, moderne Lösungen, die das Ganze versuchen, einfacher zu machen. Aber genau, das sind so die wichtigen Player eigentlich, was zentrales Nutzermanagement und Single Sign-On angeht. Ne?
Ja, okay. Und das ist natürlich immer auch der häufig der erste Punkt, den ich betrachte, wenn ich im ISMS das Thema der Identitätscontrols durchgehe, dann wird dann Fokus drauf gelegt und ist natürlich auch der erste Punkt, um den ich mich wahrscheinlich kümmere, weil am einfachsten weiß ich nicht, aber das ist meistens unter der Hoheit der IT. Das Erste, was einem einfällt, das ist auf dem Schirm.
Genau.
Gibt es noch Sachen, wo also Okta muss ja auch aktiv beschafft werden und so weiter, aber gibt es noch andere Punkte, die vielleicht so als Schatten-IT oder sind User in der Lage, sowas zu kreieren? Oder woran soll ein Unternehmen noch denken, wenn ich jetzt Active Directory, Haken hinter. Entra-ID, Haken hinter, habe ich im Kasten, habe ich mich drum gekümmert. Fallen dir andere Punkte ein, um die ein Unternehmen sich noch kümmern sollte in dem Bereich?
An der Stelle wäre es wichtig, klar zu definieren, was passiert, wenn ein Mitarbeiter oder eine Abteilung sich entscheidet, eine neue Software zu nutzen. Ne? Da sollte es einen Prozess geben, wie ich die jetzt an mein Single Sign-On anbinde. Oder eben einen Entscheidungsweg in den Prozess, wo ich explizit entscheide, nicht implizit, sondern explizit nicht entscheide, hey, das lohnt sich nicht in dem Fall, das managen wir durch einen Passwortmanager. Aber das passiert meist nicht so explizit. Also unsere Erfahrung ist, Abteilungen probieren schnell mal neue Dinge aus. Und dann wird irgendwann das so nachgeregelt.
Ne? Ja.
Ist nicht immer schlimm, aber es kann sein, dass da dann schon ein Problem entstanden ist.
Ja, absolut. Da gibt es auch ein Control, ich habe jetzt die neue Nummer jetzt gerade nicht im Kopf, aber das ist eben, die Anwendung sollte eben, die Auswahl der Anmeldung für eine Anwendung sollte eben auch auf einem systematischen Prozess beruhen und nicht, hier habe ich mal, oder das System kann nur das eine, also nehme ich das, aber da sind vielleicht kritische Daten drin und da habe ich keinen Gedanken gemacht über MFA oder Single Sign-On. Und das, wie du gerade gesagt hast, finde ich mega, einen Prozess zu haben, der mich leitet, aufgrund der Risiken oder Informationen zu entscheiden, was brauche ich hier eigentlich in dem Fall.
So ist es, ne? Und ich will es ja auch nicht zu schwer machen. Ich will ja, dass meine Mitarbeiter heutzutage moderne Tools benutzen, auch flexibel mal Sachen ausprobieren, ne, dass sie eben produktiv sind. Gleichzeitig muss ich als IT irgendwie die Kontrolle behalten über das Ganze.
Ja. Ja. Okay, und dann haben wir die Passwortmanager.
Genau. Und da, gerade in Deutschland, muss ich sagen, geht es meist los mit einer Lösung, die auf der Client-Seite läuft. Das ist oft KeePass als Open-Source-Lösung. Also wenn ich mit IT-Abteilungen rede, dann haben die meisten Passwortmanager selber im Einsatz, aber das sind eben Passwortmanager, die sind von ITlern für ITler gebaut. Und die kann ich nicht unbedingt dem Einkauf, dem Marketing oder dem Vertrieb irgendwie an die Hand geben. Jedenfalls wird das zu einem niedrigen Adoption führen in den Bereichen. Und wenn ich davon weg will und auch was haben will, was automatisch synchronisiert, Cross-Plattform funktioniert, und sicher Ende-zu-Ende verschlüsselt ist und eben auch eine Art zentrales Nutzermanagement bereitstellt, damit ich wieder als IT weiß, was da überhaupt am Ende passiert, dann brauche ich Cloud-Lösungen und da gibt es eine ganze Reihe von. Ne? Die drei großen amerikanischen sind da OnePassword, LastPass und Dashlane Und ja, ich vielleicht kurz an der Stelle sagen, wir als Heylogin versuchen da eine europäische Lösung anzubieten.
Okay, verstehe. Und ihr seid quasi in der ähnlichen Richtung unterwegs, also zentralisiert, Cloud-Lösung und gute User Experience.
Genau, genau. Ne? Ich sag mal, wir fokussieren uns noch ein bisschen mehr als die anderen auf eine gute User Experience. Das heißt, wir haben kein sogenanntes Master-Passwort. Viele der Lösungen haben dieses Master-Passwort. Das ist das letzte Passwort, was du dir merken musst, weil alle anderen damit verschlüsselt werden. Aber es ist so ein bisschen, das führt wieder dazu, dass Mitarbeiter eigentlich keine Lust auf einen Passwortmanager haben. Ne? Und wir sagen, hey, dieses letzte Passwort müssen wir auch loswerden und haben das ersetzt durch eine Bestätigung auf dem Smartphone oder eben auch wieder mit einer Bestätigung durch so einen FIDO2-Sicherheitsschlüssel, den ich über USB reinstecken kann. Ne?
Okay, und als drittes Thema hatten wir noch das Secret Management.
Genau, das sind ja sozusagen die Lösungen, die nicht auf der Client-Seite laufen, wie die Passwortmanager. Sind zwar sehr verwandt mit Passwortmanagern, aber sie laufen eben auf den Servern selber, weil sie ja Teil eines automatisierten Prozesses sind, wo kein Mensch mehr involviert ist. Und ja, da gibt es eben Lösungen von den großen Cloud-Anbietern. Es gibt auch Third-Party-Lösungen, die man da einsetzt. Da bin ich tatsächlich kein Experte für. Ich bin eher bei den Lösungen unterwegs, die eben personalisiert auf Nutzer gedacht sind. Aber ja, da hat jeder Cloud-Anbieter eine andere Lösung für. Gibt's wieder einen Haufen Unterschiede und Angriffsszenarien, die man bedenken kann. Auch dafür wichtig ist wieder, man sollte einen klar definierten Prozess haben und nicht viele verschiedene Secret Manager im Einsatz haben, sondern sich vielleicht für einen entscheiden.
Und typischer Adressatenkreis ist hier eher
Entwickler.
Entwicklungsabteil?
Ja, ja, definitiv, ne? Definitiv. Teilweise auch eben die Admins, die gewisse Prozesse automatisieren müssen im Hintergrund.
Ah ja, stimmt. Ja, okay. Genau. Ja. Ich als Oldschool-ITler, wenn ich heute sehe, wie Administration im Google Cloud-Umfeld funktioniert, da ist dann doch mehr Entwicklungsleistung drin, als ich es mir hier hätte träumen können. Ja. Aber in der Tat, ja, okay. Und fallen dir irgendwelche, also ich will jetzt keine Werbung machen für Namen, aber was für Lösungen sind das, die sind dann dediziert nur für Secret Management? Also die sind nicht unbedingt für den Plattformen, sondern auch separate Lösungen, ja?
Also ein Beispiel für eine sehr große, bekannte Lösung, die auch schon ein paar Jahre existiert, ist HashiCorp. Das ist eben ein Secret Manager genau für den Anwendungsfall, wenn ich Multicloud unterwegs bin, ich habe verschiedene Cloud-Umgebungen im Einsatz und ich möchte aber eine zentralisierte Secret-Management-Lösung haben, dann ist eigentlich HashiCorp so eine Art Standard geworden an der Stelle.
Okay. Ja, okay. Ohne Werbung zu machen dafür irgendwie, aber das zu nennen ist vielleicht interessant für unsere Hörer, genau. Okay, ja, nice. Dominik, da haben wir die Themen gut abgeklappert. Ich finde das richtig cool, mit dir darüber zu sprechen, über die Accounts, Passwortmanager und so weiter. Man merkt, dass es genau dein Thema ist. Noch tiefer kann man, glaube ich, nicht drinstecken. Und ich sag Dankeschön für unsere Hörer. Wir sind für alle Arten von Kommentare, Anmerkungen, Rückfragen, auch wie man Dominik erreichen möchte, da. Wir haben immer diese Shownotes, wo wir eben noch Hinweise einblenden. Ich kann mir vorstellen, dass wir eben hier einige Fakten aus unserem Gespräch nochmal rausziehen und das auch in die Textversion, in die Shownotes packen. Dominik, du bist auch erreichbar. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, deine E-Mail-Adresse rauszugeben.
Ja, klar, oder so. Gerne. Nee, kein Problem. Also zum einen natürlich auf LinkedIn, da bin ich sehr aktiv. Addet mich einfach, ich nehme das gerne an und schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ansonsten schreibt mir einfach per E-Mail. Die ist jetzt kein Geheimnis. Das ist dominik@heylogin.com. Einfach kurz und leicht erratbar von Vertriebsexperten.
Ja, gebaut. Ja, cool, packen wir in die Shownotes mit rein. Und dann, ja, sage ich nochmal super vielen Dank an dich. Und Ja, noch kleiner Hinweis, die Folge wurde aufgenommen im März 2024, falls es um Normen und so weiter geht. Das nochmal zur Info. Dann, danke den Zuhörern, Kommentare für das Podcast, wie gesagt, an podcast@isms-x-plane.de und ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten auf unseren Webseiten. Das war's für heute, vielen Dank und macht's gut, ciao, ciao.
Danke dir, Andreas, ciao.